Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge für dieses Jahr vom Berlinale Podcast von Detektor FM. Ich bin Christian Eichler und hier mit Malte Springer. Hi.
Hi, hallo.
Wir sind zurück in Leipzig, Malte. Wir sind ja nicht mehr auf der Berlinale. Es ist ein sehr sonniger Sonntagnachmittag.
Sonnig und arschkalt.
Ja. Es ist richtig, richtig kalt. Der Kanal hier nebenan, neben dem Studio, ist schon zugefroren. Wir haben gerade ein Käffchen getrunken, ein Stück Kuchen gegessen, wie sich das gehört an so einem verschlafenen Sonntagnachmittag, und wollen jetzt natürlich einen kleinen Rückblick machen auf die Berlinale und vor allem natürlich über die Preisverleihung sprechen und so weiter. Bist du gut wieder zu Hause angekommen? Vermisst du schon den Trouble im Hyatt am Marlene-Dietrich-Platz im Berlinale-Palast?
Nee, ich muss sagen, ich vermisse es eigentlich nicht. Also die Woche ist echt wie im Flug rumgegangen. Nur in den Kinosälen war es manchmal ein bisschen langatmig, aber an sich ist echt die Zeit verflogen. Aber ich bin echt froh, dass ich jetzt auch wieder hier bin. Eine Nacht im eigenen Bett hat wirklich gut getan.
Ja, das war echt nicht schlecht. Ne? Wir sind immer echt früh, also so um 8 mussten wir eigentlich los. Mhm. Und meistens hat das schon so bis 10 Uhr abends gedauert, was wir gemacht haben,
mit Schneiden.
Und dann noch zwischen den Vorstellungen muss man auch noch was essen und so weiter. Und jetzt wollen wir natürlich so einen kleinen Rückblick machen aufs Festival, vor allem auf die Preisverleihung. Und da ist jetzt das eingetreten, was nie hätte passieren dürfen, kann man sagen. Wir haben von den 19 Wettbewerbsfilmen, die nicht außer Konkurrenz sind, haben wir 14 gesehen. Also 5 haben wir nicht gesehen. Und die 5 haben eigentlich abgeräumt, kann man sagen. Also davon hat einer nichts bekommen. Das ist dieser 4 Stunden Love Diaz Film. Ne? Den habe ich mir einfach auch aufgrund der Länge geknickt. Da war ich bei diesem Festival noch nicht bereit für. Alle anderen haben Preise gewonnen. Irgendwie ein bisschen schlecht gelaufen.
Ja, muss man einfach draus lernen fürs nächste Jahr. Ich denke, das ist was, was wir mir mitnehmen können. Man darf keinen Wettbewerbsfilm verpassen. Punkt.
Ja. Ich glaube auch, ja. Das liegt, wir können ja mal kurz das schon mal jetzt erklären. Am Ende wollen wir auch noch mal ein bisschen drauf ansprechen, was könnte man am nächstes Jahr besser machen und so weiter. Filme, die wir nicht gesehen haben, sind einmal Isle of Dogs, Las Herederas und Dovlatov. Und das lag daran, dass wir erst ab Samstag auf der Berlinale waren. Das war für uns das erste Mal, deswegen haben wir es geschafft, quasi eine Woche von Montag bis Freitag von der Arbeit frei zu bekommen. Sind dann Samstag, also schon früher hingefahren. Aber es ist auf der Berlinale so, dass man die Filme nur an 1-2 Tagen sehen kann. Also es gibt die erste Presseverführung und dann gibt es meistens am nächsten Tag die Vorführung für die Öffentlichkeit. Und dann, wenn man Glück hat, kommt der dann nochmal einen Tag später, aber eigentlich nicht. Das bedeutet, wenn du ein bisschen später kommst oder einen Film nicht direkt am Anfang oder am nächsten Tag siehst, dann kannst du den nicht mehr gucken. Also ab Samstag Nachmittag konnte man Isle of Dogs von Wes Anderson auf dieser Berlinale nicht mehr sehen. Das ist auf eine Art nicht schlecht, weil dadurch immer alle Pressevertreter immer die gleichen 3 Filme gucken jeden Tag. Aber andererseits ist es schon doof, weil man ja dann auch hört, Dovlatov oder Isle of Dogs oder Herederas soll ein guter Film sein, aber man kann eigentlich dann nichts mehr machen, man kann die dann nicht mehr anschauen.
Man kann nicht das Presseecho abwarten und dann noch reagieren. Nein, du musst deswegen auch von vornherein alles mitnehmen, denke ich. Egal, wie sich die Beschreibung anhört, ob du sagst, oh Gott, das klingt überhaupt nicht nach einem Film für mich oder so. Du musst die alle mitnehmen, ja.
Genau, man muss sich die alle angucken. Lass uns doch mal über die Preise sprechen. Gestern war die Preisverleihung, um 19 Uhr ging der Livestream los. Anke Engelke hat moderiert, ich habe mir das alles angeschaut. Sie hat schon ganz schön zotige Witze, das stimmt, da ab und zu rausgehauen, was dann ein bisschen Fremdschämcharakter hatte, weil auch Bill Murray dann auf der Bühne war. Und sie hat irgendwas mit Umweltplaketten in den Städten irgendwie so ein Gag gemacht, den er gar nicht geblickt hat. Das war ganz witzig. Und dann ist es so, dass es den Goldenen Bären gibt, ne, für den besten Film. Und dann gibt es ganz viel silberne Bären und wir können da mal durchgehen. Der Silberne Bär für die beste künstlerische Leistung ging an Dovlatov für das Kostüm. Dovlatov ist ein Film von Alexei German Junior. Es geht um den russisch-jüdischen Schriftsteller Sergei Dovlatov, den der Film dann im Jahre 1971 in Leningrad begleitet. Ich habe viel Gutes von dem Film gehört. Ich hatte auch Lust. Ich habe gehört, man muss eben sehr viel Untertitel lesen. Es ist wie, als würde man so einen Roman lesen. Hätte ihn gerne gesehen. Der war gerade als wir angekommen sind am Samstag, lief der gerade. Wir waren dann ein bisschen zu spät, deswegen habe ich den verpasst.
Ja, ich hätte da auch sehr Lust drauf gehabt. Brodsky ist ja auch ein großer Charakter und das ist auch ein Mensch, mit dem sich die Schaubühne schon mal künstlerisch auseinandergesetzt hat. Deswegen hatte ich da eigentlich sehr viel Lust auf den Film, aber hat einfach nicht in den Plan gepasst.
Der Silberne Bär für das beste Drehbuch ging an Museo. Ich habe ja schon über diesen Film gesprochen. Und das kann ich aufgrund der drögen zweiten Hälfte nicht ganz verstehen. Aber da hätte, also bei Museo hätte ich zum Beispiel künstlerische Leistung hätte ich anerkannt, weil die Kamerafahrten und auch Die Cinematografie an sich, fand ich, waren wirklich überragend. Der Film hatte auch einen coolen Ton, aber gerade in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, dass der eigentlich wenig mehr zu erzählen hat und deswegen ich nicht ganz verstehe, warum man hier das Drehbuch prämiert hat. Und dann aber, den Film haben wir gesehen, La Prière.
Ja.
Denn der beste Hauptdarsteller ist Anthony Bajon geworden. Völlig verdient, finde ich. Also wir haben darüber auf schon gesprochen. Fall. Das war schon eine Glanzleistung, oder?
Ja, das ist ja auch was, was wir in unserem Kurzreview herausgestellt haben, dass die Leistung von diesem jungen Mann wirklich unglaublich gut war.
Schade trotzdem für Franz Rogowski an dieser Stelle, kann man sagen. Und das wird sich durchziehen. Schade für alle deutschen Filme und alle deutschen Darsteller, denn ja, die haben gar nichts bekommen.
Nix. Das ist, ich weiß nicht, man spricht so ein bisschen von Heimvorteil oft im Sport. Und ich habe das auch gelesen, dass deutsche Filme eigentlich immer ganz gute Chancen haben auf der Berlinale. Jetzt waren es gleich 4 und nichts gewonnen.
Ja, genau. Es wurde vorher auch gesagt, diesmal so viele deutsche Filme. Und viele waren sich auch einig, dass das sehr starke Beiträge waren. Selbst mein Bruder Robert, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, den ich furchtbar fand, aber der immerhin was anderes war.
Ja.
Auch der hat gar nichts abgeräumt. Und da spoilern wir schon ein bisschen, dass die beste Hauptdarstellerin nicht Marie Bäumer geworden ist für ihre Verkörperung von Romy Schneider, sondern Anna Bruhn für wie spricht man das aus? Las Herederas. The Heiresses, die Erbinnen. Habe ich kurz drüber gesprochen mit Patrick Wilinski, der hat ein bisschen was erzählt über den Film, ein paraguayanischer Film, in dem nur Frauen mitspielen. Hatte ich auch total Lust drauf, war vor unserer Zeit, vor unserer Berlinale Zeit kam der da.
Ja, schade.
Und dann auch eine Überraschung, Wes Anderson gewinnt den Preis für die beste Regie für Isle of Dogs. Bill Murray hat ihn dann angenommen. Wes Anderson war nicht mal da im Raum. Bill Murray ist dann auf die Bühne gekommen und hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Hund zur Arbeit gehe und mit einem Bären nach Hause komme. Was ich für ihn ganz cool fand, eigentlich den Spruch. Aber bisschen seltsam, oder? Ich finde es aber auch sowieso ein bisschen seltsam, dass Wes Anderson damit nominiert war. Also vielleicht ist er der beste Regisseur von all denen, die hier angetreten sind. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem, er hat natürlich diese Star-Power, die irgendwie das so ein bisschen überstrahlt.
Ja, kann man so oder so sehen. Nur weil er vielleicht der bekannteste Regisseur ist, darf er den Preis dann nicht gewinnen. Ist auch eine komische Aussage, aber ja, es hat schon ein kleines Geschmäckle, auch weil es vielleicht ein Animationsfilm ist. Ich weiß nicht. Und halt auch nicht europäisch als einer der wenigen Wettbewerbsteilnehmer.
Keine Ahnung. Haben wir eben auch nicht gesehen. Und dann der Silberne Bär für neue Perspektiven wieder an Las Herederas. Haben wir schon drüber gesprochen. Und dann der große Preis der Jury, der Silberne Bär an Twarz. Das ist ein polnischer Film von Malgorzata, das kann ich schwer lesen, von Malgorzata Zumowska. Es geht da um Jacek, der nach einem Unfall inklusive Gesichts-OP wieder zurück in sein polnisches Dorf kommt und dort dann ausgegrenzt wird. Der Film soll das aber ziemlich komisch erzählen, obwohl es eigentlich total tragisch ist und auch ein tolles Bild irgendwie zeichnend von der Zeit der Gesellschaft und so weiter. Ich hatte richtig Lust drauf, hab mir den aber, der kam am allerletzten Festivaltag geknickt, weil ich da ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und so brauchte, leider auch durch die Lappen gegangen. Hast du was davon gehört?
Nee, gar nichts leider.
Alles klar. Und dann Best First Filmmaker und dann der Goldene Bär geht an Trommelwirbel. Touch Me Not von Adina Penteli. Das war eine Riesenüberraschung. Das ist ein Film, der hat die Kritik komplett gespalten. Körperfilm haben wir schon gesagt. Es geht um verschiedene Menschen, die verschiedene Körpererfahrungen haben, die sich dann anfassen, die dann vor der Regisseurin Sex haben. Irgendwann taucht sie selbst im Film auf. Er hat keine richtige Handlung. Sie ist eigentlich ja eine Performance-Künstlerin, die irgendwie Installationen macht, zeigt das dann in diesem Film in so weißen Räumen. SM-Sex, dann masturbiert vor ihr so ein queerer Callboy. Und ich muss es jetzt leider zugeben, ist der einzige Film neben Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, bei dem ich vorzeitig aus dem Kino rausgegangen bin, weil ich das so nicht mal abschreckend, sondern einfach auch irgendwie so belanglos fand. Also ich habe nicht genau verstanden, was will der Film mir sagen? Ja, es gibt verschiedene Körperformen, ja, Behinderte haben auch Sex. Vielleicht habe ich mich nicht darauf einlassen können, nachdem ich schon so viele Filme gesehen hatte. Es war trotzdem keine einfache Wahl für die Jury, die sich jetzt dadurch so ein bisschen als sehr künstlerisch outet, also den gewählt zu haben, weil das schon neben Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot echt so der krasse Außenseiterfilm ist.
Wenn dir sowas angeboten wird, was dich schockieren soll in deinem Weltbild, dann habe ich das Gefühl, auch aus jetzt 4 Jahren Erfahrung als mit dem Pencast, ist es dann oft wirklich banal. Ich kann mir keine wirkliche Meinung über den Film jetzt an sich erlauben, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber es kann sein, dass ich da dann durchaus dem politischen oder sozialen Klima vielleicht auch ein bisschen angebiedert wurde oder dass eben das Niveau insgesamt vielleicht auch so mittelmäßig nur war, dass sich dann der Film rausgepickt wurde, der am meisten geschockt hat.
Das kann auf jeden Fall sein. Die Kritik hat der Film total gespalten. Mhm. Auch ganz viele Artikel sind erschienen, dass ganz viele Pressevertreter aus dem Film rausgegangen sind.
Ja.
0 von 5 Punkten hat man da ganz oft gelesen. Aber eben vielleicht sagt sich dann auch die Jury, nachdem sie viele sehr mittelmäßige Filme gesehen hat, das war immerhin ein anderer Film, der irgendwas anders gemacht hat. Keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nicht einer unserer Favoriten vielleicht gewonnen hat oder ein deutscher Beitrag hier weiter oben gewesen wäre. Nicht, weil ich jetzt per se für deutsche Beiträge bin, aber weil die eigentlich alle ziemlich stark waren, die ich so gesehen habe. Außer mein Bruder Robert. Aber das steht dann auf einem anderen Blatt. Ja, dann lass uns doch mal kurz unsere eigenen kleinen goldenen und silbernen Bären hier verteilen und über unsere Favoritenfilme sprechen. Du hast jetzt auf dieser Berlinale sehr viele Filme zusammen mit mir gesehen. Welche fandst du denn am besten?
Ja, eigentlich mit Abstand der beste Film, den ich gesehen habe, war Shockwaves Diary of My Mind von Ursula Mayer, Schweizer Beitrag, weil der einfach so unglaublich interessante Verbindungen so zwischen so menschlichen Facetten aufgebaut hat, die man einfach normalerweise nicht miteinander verbinden würde. Also künstlerische Expressivität und Mord zum Beispiel. Mhm. Der Film war kompakt, er war tiefgreifend und war einfach toll geschauspielert. Für mich mein absolutes persönliches Highlight. Ansonsten vielleicht mit dem silbernen Bären würde ich auszeichnen. 3 Tage in Quiberon von Emily Atef, weil er einfach seine Charaktere in so ein limitiertes Setting wirft und sie einfach spielen lässt. Also er lässt sie einfach auf die Zuschauer los. Und der Film wird getragen von Marie Bäumer, die als Romy Schneider wirklich großartig ist. Der Film ist auch dialoggetrieben. Und der hat mich einfach überzeugt mit so selbstbewusstem und intelligentem Writing. Es ist einfach ein kleines Porträt, ein limitiertes Porträt. Es ist kein großes Biopic, es wird kein ganzes Leben abgerissen. Und Romy Schneider kommt trotzdem so gut rüber. Also ihre Zwiespältigkeit, teilweise auch wirklich ihre Lust daran, sich von einem Reporter manipulieren zu lassen. Mich hat er wirklich beeindruckt. Den dritten Film, den ich rausstellen möchte, ich hatte da so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ich habe mich für Yocho Foreboding entschieden. Also zugegeben, überlanger Film, aber ein unglaublich stylischer Genrefilm, also der so eine philosophische Grundfrage sich nimmt, was ist der Mensch, was macht ihn menschlich und die einfach in so einen wirklich coolen und smarten dystopischen Thriller verpackt. Und allgemein, diese 3 Filme verbindet einfach das, was für mich viele andere nicht geschafft haben, nämlich nicht nur eine gute und spannende Idee zu haben, sondern sie weiterzudenken, weiterzuführen und zwar nicht in plattes und einfaches Kino, aber in irgendwo zugängliches Kino trotzdem noch, und das ist, finde ich, immer wichtig.
Klingt auf jeden Fall interessant. Meine Favoriten sind auf Platz 1, ey, das ist echt witzig, dass ich das nach so viel Kunstfilmen sage, ist der iPhone-Film von Steven Soderbergh. Unsane hat mir sehr gut gefallen, war mit sehr einfachen Mitteln gedreht, hat einen schnell in seinen Bann gezogen, hat ein interessantes Statement auf das Gesundheitssystem gemacht und trotzdem diese Stalker-Thematik in den Mittelpunkt gestellt, die ich wirklich gut und interessant fand, und auch die Hauptdarstellerin hat hier alles richtig gemacht. Das war ein sehr unterhaltsamer Film, der auch lustig war, der aber auch genauso gruselig war und eine ganz komische Stimmung hatte, gerade durch diese iPhone-Kamera-Einstellung. Bei mir auf dem 2. Platz Transit von Christian Petzold. Mit dem Film habe ich das Festival da ja begonnen. Da hat mir ganz gut gefallen, dass man eben diese Flüchtlingsthematik in die Jetztzeit zieht und dadurch so eine ganz seltsame Zwischenwelt schafft und es eben so wirkt, als würde man einen Roman lesen von Hemingway oder von Camus, in dem Menschen in dieser schwülen Stadt aufeinanderhängen und alle irgendwie weg wollen, aber nicht können. Das hat mir fürs deutsche Kino irgendwie gut gefallen, weil das ein neuer Weg war, den ich da gesehen habe. Und dann teilen sich Platz 2 und 3 bei mir La Prière von Cedric Kahn, der am Ende es nicht ganz schafft, so einer zu verkitschten Aussage aus dem Weg zu gehen, finde ich. Da hätte man sich mehr gewünscht, aber sonst hat mich diese Stimmung auf diesem Landhaus, in dem die Jungen, die alle eine Drogenvergangenheit haben, dann zusammen klarkommen müssen, hat mich wirklich beeindruckt. Der Hauptdarsteller war großartig und auch gut, aber nicht sehr gut fand ich In den Gängen von Thomas Stuber, der letzte Film, den ich gesehen habe, weil diese Kamerafahrten durch diesen Großmarkt wirklich ganz große Kunst sind. Es ist wunderschön gefilmt und eigentlich ist es so ein alltägliches Setting. Und hier kann Franz Rogowski auch nochmal zeigen, dass er ein bisschen nuancierter spielen kann. Und bei dem Film wird einem einfach warm ums Herz und ich mochte den gerne. Trotzdem halte ich den nicht für einen genialen Film und deswegen würde ich mit dir ganz gerne nochmal darüber sprechen, über die Qualität der Filme, die wir gesehen haben. Denn Ja. Ich habe, bevor wir auf die Berlinale gefahren sind, nicht einen Gedanken daran verschwendet, wie denn die Filme sein würden. Ich habe da gar nicht vorher drüber nachgedacht, sind die schlecht, mittelmäßig, werden da nur gute Filme gezeigt. Ich habe da irgendwie keinen Gedanken dran verschwendet. Und dann hat man ja so ein bisschen gemerkt, sind wir bei Tag 4 und 5 so ein bisschen genervter immer geworden. Wir haben gesagt, boah, der Film war jetzt schon wieder nichts. Und das hat einen leicht frustriert.
Stimmt. Irgendwann hat der Frust angefangen einzusetzen. Und es ist nicht mal so, dass wir Kunstbanausen wären, die nur auf Unterhaltungskino aus sind. Aber man hatte einfach das Gefühl, dass hier vor und aber auch hinter der Kamera einfach nicht die allerletzte Star-Power, nicht die Visionäre irgendwie man sich hier geholt hat in dieses Festival. Viele Werke schienen mir auch nicht wie Filme zu sein, die jetzt das Filmjahr dominieren werden oder die nächsten Monate. Ich glaube, da wird vieles wieder von der Bildfläche verschwinden. Ich habe mit den Filmen, die ich gesehen habe, ich habe insgesamt 16 gesehen, aber nur 13 von der Berlinale. Ich hatte noch eine kleine Dunkelziffer. Ich habe den Punkten von 1 bis 10 gegeben und bin auf einen Punkteschnitt von knapp über 5 gekommen. Mhm. Und das ist auch einfach bezeichnend. Viele Filme, das hatten wir, fangen stark an und rutschen immer mehr ins Mittelmaß. Sie wirken unausgereift. Und
man hat auch das Gefühl, dass man noch ein bisschen hätte dran feilen können an einigen Filmen. Also ruhig nochmal in den Schnittraum, ruhig nochmal vielleicht ein paar Szenen nachdrehen und dann wäre eine runde Sache draus geworden. Aber bei Filmen wie Museo, da dachte ich echt, wo ist jetzt der Film hin? Also wo ist denn eure Idee?
Ja, und genau das ist es irgendwie. Vielleicht ist es so, dass bei dem ersten großen Filmfestival des Jahres das auch Zeitdruck eine Rolle spielt. Das weiß ich nicht genau, aber ja, vieles wirklich halbgar. Echt schade, wirklich schade.
Ja, ganz komisch. Und dann gibt es Sachen, die waren sehr, sehr gut gemacht, wie Otoya 22. Juli, dann aber irgendwie ekelhaft von der Idee her.
Auf jeden Fall.
Ich würde jetzt gerne noch mal mit dir kurz drüber quatschen. Wie war das jetzt für dich? Wie hat das für dich funktioniert? Zwei bis drei Filme am Tag zu gucken, dann am Ende drüber zu reden. Und können wir nächstes Jahr irgendwas besser machen? Also wenn ich mal anfange, ich finde das sehr gut, dass wir das so hinbekommen haben. Mir hat das Spaß gemacht. Ich fand, dass wir einen guten Flow hatten. Es war ja so, dass du dann die Texte geschrieben hast für die Artikel, die wir online gestellt haben. Ich habe den Schnitt gemacht. Und so haben wir es eigentlich ganz gut geschafft, den relativ zeitnah hochzuladen. Kam immer ein bisschen später, als ich gedacht hätte. Aber weil ich eben auch aus Berlin auch noch was für die Arbeit hier gemacht habe und das auch manchmal noch 2, 3, 4 Stunden am Tag gefressen hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir, die wir sehr blauäugig in dieses Festival reingegangen sind, vielleicht jetzt auch Menschen, die so auch nichts mit der Berlinale zu tun haben, eine relativ leichte Art gegeben haben, mitreden zu können, ein bisschen mitzubekommen, was geht da so ab und sich nicht immer dafür online die Kritiken durchlesen zu müssen, sondern quasi zwei Freunden, die wir sind, so ein bisschen darauf gefolgt sein bei ihrem Festivalerlebnis. Und das hat für mich eigentlich ganz gut funktioniert und dafür habe ich auch so ganz gut schon Feedback bekommen.
Ja, das ist, was mich auch am meisten gefreut hat, ist, dass der Rhythmus gut funktioniert hat, dass einfach wirklich jeden Tag eine Podcast-Folge gekommen ist und die auch immer gut gefüllt waren. Das fand ich schön. Ansonsten so meine allgemeinen Eindrücke. Es war tatsächlich weniger anstrengend bzw. ermüdend, als ich gedacht hätte, 2 bis 3 Filme am Tag zu gucken. Es war aber auch insgesamt ein bisschen weniger glamourös, als ich irgendwie vermutet hatte. Ich hatte nicht so das komplette, also wenn man das wirklich nur aus dem Fernsehen kennt mit den Kamerablitzen und Stars und rotem Teppich, es war schon auch viel, graues Berlin und du gehst über kalte Straßen von Kino zu Kino. So vielleicht meine allgemeinen Eindrücke.
Was ich noch ganz witzig fand, ist es ja so, wenn die Presseverführungen sind, dann sind danach immer die Pressekonferenzen, ne? Also du guckst morgens um 9 den neuen Film mit Joaquin Phoenix und dann um 11 ist er dann oben im Hyatt vor dieser blauen Wand, dann geben sie ihre Pressekonferenz, wo man dann aber gar nicht hingeht, weil man selber irgendwas schneiden muss oder irgendein Audio machen muss. Und deswegen läuft man eigentlich die ganze Zeit so an den Stars vorbei. Also auch als wir abends dann unsere Folgen aufgezeichnet haben, dann raus sind, da ist dann manchmal noch Ed Sheeran über den roten Teppich gerannt oder Daniel Brühl oder sonst wer. Und die sieht man dann so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Mhm. Und da fand ich es ganz gut, dass wir es geschafft haben, trotzdem diese Pressekonferenzen immer nochmal durchzugucken und da ein paar Audiosnippets reinzumachen, dass man immerhin nochmal so die Sicht der Regisseure und der Schauspieler auf ihren Film drin hatte im Podcast, hat mir auch ganz gut gefallen. Dann natürlich immer die Frage, hätte man vielleicht nicht nochmal mit einer Frau reden können? Das stimmt, ich habe es aber wirklich versucht. Also ich habe wirklich angeklopft, aber es hat diesmal nicht funktioniert. Und dann haben wir noch einen Filmkritiker bei Detektor FM, Andreas Kötzing, der war krank, diese Berlinale. Also den hätten wir eigentlich auch noch dabei gehabt, vielleicht nicht in jeder Folge, aber der hätte auch nochmal einen anderen Blick reingeworfen. Denn ich muss sagen, ich habe jetzt viel über die Filme gelernt, aber ich war jetzt also ich war auch im Pressebereich, aber ich war jetzt nicht in den tiefsten Orten hinter den Kulissen der Berlinale. Also ich war auf keiner Presseparty auch. Da muss ich nächstes Mal nochmal schauen, was da noch so abgeht.
Ja, ein bisschen mehr Rahmenprogramm könnte dem Ganzen nicht schaden. Dazu braucht man, glaube ich, ein größeres Netzwerk.
Ja.
Vielleicht, wenn wir kurz jetzt überleiten wollen, so in die Frage, was können wir nächstes Jahr besser machen, dann wäre das für mich der Punkt. Einfach wir müssen noch mehr Filme abreißen und noch mehr Rahmenprogramm abreißen. Das bedeutet, dass wir vielleicht noch einen dritten oder eine vierte Person mit ins Boot holen.
Mhm.
Was ich auch gemerkt habe, obwohl unsere Tage wirklich sehr voll waren, habe ich gemerkt, man könnte den Zeitplan fast noch ein bisschen straffer ziehen, eventuell, und noch mehr Filme abreißen. Das ist, glaube ich, möglich, aber auch da natürlich wieder mit mehr Power hinter, also mit mehr Menschen hinter, ist das natürlich einfacher.
Genau, und ich glaube, man könnte es tatsächlich aufsplitten, dass du noch mehr das Panorama guckst und ich nur den Wettbewerb, das haben wir ja diesmal so gemacht. Trotzdem mochte ich das, dass wir bei Utoya zum Beispiel beide den Film gesehen hatten und beide darüber reden konnten. Ich glaube aber, wenn man zu viele Leute ins Boot holt und alle haben den gleichen Film gesehen, dann redet man da jeden Tag irgendwie eine Stunde und dann denke ich mir auch, wer soll sich das anhören? Wer soll sich eine Stunde Berlinale-Podcast irgendwie jeden Tag geben? Dann ist es auch ein bisschen übertrieben. Aber ich sehe, was du meinst auf jeden Fall. Und ich fand es dann gut, mit Patrick Wilinski, mit Wolfgang Schmidt mal gesprochen zu haben, um nochmal so zu gucken, wie sehen die das Festival? Ja. Wie ist es so aus deren Sicht eben? Dann, Malte, war es das mit dem Berlinale-Podcast für dieses Jahr. Wir machen zusammen mit Horst Lukas Diestel und Max-Ole von Raison noch einen weiteren Film-Podcast. Der heißt Pencast und den kann man ja ganz einfach in jeder App oder auch bei iTunes als Podcast abonnieren. Und da sprechen wir eigentlich so wie in der Berlinale-Woche auch jeden Sonntag über Filme. In der nächsten Folge, die dann nächsten Sonntag erscheint, geht es zum Beispiel um Greta Gerwigs Lady Birds und unsere Tipps für die Oscars, die am Sonntag ja auch verliehen werden. Also es ist völlig bescheuert, ist gerade wirklich der Monat der Filme auf jeden Fall. Ja. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da draußen uns dabei unterstützen würdet, nämlich diesen Podcast euch auch mal anhören würdet, wenn euch jetzt gefallen hat, was wir hier zur Berlinale gemacht haben. Einfach den Pencast abonnieren, auf Facebook liken, wäre auch super. Sterne bei iTunes sind natürlich auch toll, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Malte, das war's vom Berlinale Podcast für das Jahr 2018. Bis nächstes Jahr.
Ja, bis nächstes Jahr und danke für die Kooperation.